Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Wann solltest du in deiner Trainingsplanung etwas ändern? Und worum handelt es sich eigentlich bei Backend Deloads?
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast, Folge 49, eine vor der magischen 50 und zu der bin ich nicht da, aber was ich eigentlich sagen wollte.
Würdest du sagen, es ist eine ausschlaggebende Folge, Falk?
Es ist heute eine ausschlagerzeugende Folge und ich sitze hier wieder mit meinen reizenden Co-Hosts, einmal Maximilian R. aus Berlin und Konstantin N. aus Wien. Ja, wie geht's euch heute an diesem wunderschönen... Was ist denn heute? Donnerstag?
Es ist Donnerstagmorgen. Wir haben in aller Herrgottsfrühe diesen Podcast aufgenommen. Also keine Kosten und Mühen werden hier gescheut. Um 7 Uhr morgens wird auch mal ein Podcast-Session gestartet. Ich bin müde.
Schnell die Hähne geweckt.
Ja, angeschrien. Ah! Ja, wir sitzen hier und Kona hat für uns entschieden, dass wir uns heute so früh treffen. Und ja, wir haben jetzt so ein bisschen im Vorhinein in den letzten 5 Minuten zusammen recherchiert, was wir besprechen wollen und haben alles verworfen und dachten, wir widmen uns heute der Case Study M. Rabe.
M.R.
um mal zu besprechen, an welchen Stellen man Änderungen machen sollte. Also wie lange dauert es, bis man eine Änderung in einem Plan macht? Was muss da passieren? Welche Parameter müssen erfüllt sein? Wie sehen dann gegebenenfalls solche Änderungen überhaupt aus? Sowas kann man ja mal besprechen. Und unser fiktiver Charakter Maximilian R. hat sich dafür zur Verfügung gestellt, dass wir das mal ein bisschen konkreter analysieren. Stell doch mal deinen Fall vor.
Ja, ich wollte ja mal eine Antwort aus den beiden rauskriegen, aber das kriegst du halt nicht, ne? So einfach. Da musst du hier schon eine anonyme Kriminalfolge draus machen und die einen Podcast holen.
True Crime.
Und das als Talkshow aufziehen.
Verbrechen einer Trainingsplanung.
Das machen wir jetzt genau, dafür haben wir den Podcast. Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen uns drüber unterhalten, ab wann man sagt, jetzt wäre mal die Zeit, vielleicht was umzustellen. Oder wenn was mal schief läuft, wann wäre denn noch nicht die Zeit, was umzustellen? Das würde ich direkt mal an euch weitergeben. Ich tendiere ja persönlich dazu, zu oft wahrscheinlich was umzustellen und versuche mich da eigentlich immer mehr zu zügeln.
Also als du das vorhin so gepitcht hast, die Situation, dachte ich mir so, nachdem jetzt große Verwirrung letzte Woche war und die Leute dachten, dass du jetzt bei mir im Coaching bist, da dachte ich mir dann, ja zum Glück.
Können wir doch gleich mal einen Schuh draus machen, wa?
Zum Glück nicht. Den Stress will ich mir nicht antun. Wenn halt alle 2 Tage Maximilian Rabe schreibt, ja meine Bank geht nicht vorwärts, lass mal was umstellen. Nee, also ich bin da tatsächlich auch wahrscheinlich eher auf der konservativeren Seite und versuche mir ein bisschen vor Augen zu führen, dass wenn ein Lift mal stagniert, sagen wir mal, es ist die Bank, dass auch einfach ein paar Blöcke so gehen kann. Also ich denke nicht, dass man auf der Bank immer so kontinuierlich krassen Progress erwarten kann. Es ist wirklich ein Lift, der kann dann mal so 1-2 Blöcke komplett durch die Decke gehen und dann dauert es halt 6-7 Blöcke, bis der wieder mal einen Sprung macht und es ist einfach viel Foundation Building, bis man da an einem Punkt ist, an dem man wirklich draus schöpfen kann. Du wolltest vorhin irgendwie eine konkrete Zahl haben, wie viele Blöcke muss man abwarten, bis man eine Änderung auf der Bank macht, während überhaupt nichts passiert. Und ich habe halt gesagt, der kommt halt sehr auf die Person an. Also wenn man jetzt krassen Progress erwartet in dem Sinne, dann würde ich mir natürlich schon Gedanken machen, wenn man zum Beispiel in einem Peaking ist. Also mal angenommen, man würde jetzt die Phasen krass voneinander trennen und hat etwas Hypertrophie, irgendwas dazwischen phasenmäßiges und geht dann in Peaking über und erwartet dann eigentlich, dass jetzt Singles, die reinkommen, deutlich besser performen als die Rap-Sets, die man vorher gemacht hat und so weiter und so fort. Dass man das einfach so ein bisschen melken kann und dann quasi das rausholen kann, was so ein Peaking eigentlich mit sich bringen soll. Und wenn das nicht passiert, würde ich mir schon Gedanken machen. Aber wenn man halt wie wir alle und auch wie Coach Stefan so die Phasen nicht so krass voneinander trennt, sondern eher Hybride draus macht. Also dann muss man auch viel Zeit dafür einräumen, ein bisschen Baseline zu bilden und es kann mitunter halt auch einfach ein paar Blöcke dauern.
Ich habe
Hallo, ich bin auch da.
Entschuldigung, Maxi, ich bin wieder da. Ich habe da auch ein gutes Beispiel von einem bei mir aus dem Coaching. Und da haben wir eine ziemlich neue Struktur jetzt vor ein paar Blöcken zusammengebastelt. Und es war am Anfang gar nicht so erfolgsversprechend. Man hat schon gemerkt, es geht in die richtige Richtung, aber irgendwie kam es trotzdem noch nicht so dazu, dass da wirklich auch mal ein paar Rap-PRs geholt wurden oder irgendwie einfach auch mal so eine solide Woche 4 oder Woche 5 in dem Fall stattgefunden hat. Ich habe aber trotzdem so gesehen, dass der Trend eigentlich in die richtige Richtung geht und dass trotzdem verschiedenste Parameter eigentlich immer konstant besser werden, die man jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht, also jetzt nicht mal 1RM oder sonst was, aber einfach so Qualität vom Training, von den Back-Offsets, die Back-Offsets generell und einfach auch zum Beispiel so Gewicht, was man schon bewegt hat, mit einer viel besseren Execution einfach bewegt wurde. Das sieht man natürlich dann oftmals nicht als Athlet, aber das fällt mir natürlich dann schon auf. Dementsprechend habe ich dann wirklich so minimale Änderungen immer nur gemacht von Block zu Block. Und jetzt ist, glaube ich, ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist so der 5. Block jetzt in der neuen Struktur, 5., 6, ich weiß es nicht genau. Und jetzt im letzten Block kamen richtig viele PRs zusammen, also Bank-PR, Beuge-PR waren da und das finde ich natürlich ganz geil, weil dann hat es mir doch gezeigt, okay, es geht wirklich sehr gut in die richtige Richtung und war auch gut, dass ich da nicht gleich alles verworfen habe. Aber das ist natürlich immer so eine fine line, auf der man sich da bewegt zwischen wir ändern gleich alles, weil irgendwie funktioniert das in dem einen Block nicht, bei dem du vielleicht noch krank warst und schlecht geschlafen hast und schlecht dich ernährt hast und alles. Oder man verwirft gar nichts, obwohl eigentlich ist es dringend nötig. Das ist ein schwieriger, schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt.
Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hast dann nur wenige oder kleine Änderungen gemacht, aber du hast Änderungen gemacht. Ich glaube, das ist ja der Punkt, auf den Maxi dann vielleicht auch zurück will, der hier gerade sehr verwirrt und fragend in die Kamera schaut.
Nee, ich mache mir hier Notizen nur. Also ich bin gar nicht so verwirrt, wie ich aussehe. Generell auch der Fall. Ich greife mal so ein bisschen auf, was ihr gesagt habt. Ich denke, der Status, wie lang ist der Lifter schon dabei, das zählt halt auch viel rein in die Schiene, was kann man erwarten. Wenn ich jetzt einen kompletten Anfänger habe und der macht keinen Fortschritt, dann würde ich mir vielleicht schon wirklich Gedanken machen, so was läuft hier schief. Wenn ich jetzt aber einen Profi habe, wo man vielleicht nur noch, weiß ich nicht, 5 Kilo pro Jahr erwarten kann oder so, der halt wirklich 3 Blöcke braucht oder so, um überhaupt 2,5 Kilo auf seinen Lift draufzulegen. Und bei jemandem, der vielleicht ein bisschen leichter ist, der schafft es vielleicht nur noch 2,5 Kilo irgendwie alle 3 Monate draufzulegen auf den Lift, wenn überhaupt. Manche kämpfen ja dann in der Weltspitze jedes Jahr um irgendwie 2,5 bis 5 Kilo auf jeden Lift. Das muss man auf jeden Fall mit einbeziehen. Die Frage ist immer, wie misst man den Fortschritt? Und da ist natürlich, glaube ich, einer der größten Vorteile an diesen ganzen stark periodisierten Modellen mit Hypertrophiephasen oder jetzt pushen wir 6er, jetzt pushen wir Triples, jetzt pushen wir und haben halt nie dauerhaft Singles drin und können gar nicht sehen, ob der Single stärker geworden ist, dass man einfach viel Zeit vergehen lässt und sich halt ablenkt, bevor man wieder den Single testet. Wenn man jetzt halt wie wir ein Modell haben, wo man regelmäßig den Single testet und wir sagen jetzt mal, man könnte erwarten, nach 3 Blöcken macht jemand 5 Kilo Progress. Dann könnte der wirklich so aussehen, dass er in dem ersten Block 2,5 Kilo besser ist, dann ist er im nächsten Block wieder 2,5 Kilo schwächer und dann im nächsten Block 5 Kilo stärker. Dann könnte man halt da schon nach dem ersten Block oder nach dem zweiten sich fragen, funktioniert das überhaupt? Stagnieren wir hier nur? Während jemand, der gar nicht sein Single testet und nach 3 Blöcken erst wieder reinguckt, wie das läuft mit dem Single, viel weniger Versuchung hat, irgendwie alles umzuschmeißen. Also man muss das halt mit einbeziehen, dass wenn man halt immer den Single mit drin hat, dass man nicht jeden Block erwartet, Progress zu machen. Da bin ich komplett dabei, weil einfach viel zu viel Schwankungen drin sind ab einem gewissen Level und man auch einfach ein paar Blöcke braucht vielleicht, um den Fortschritt dann zu sehen.
Ja, da muss ich sagen, Shoutout auf jeden Fall an. Geben wir noch Shoutouts mit Namen hier?
Ja.
Shoutout an Matthias, falls du das hörst. Matthias ist wirklich der Type of Guy, der den ganzen Block Triples im Topsatz macht. Und in seiner letzten, in seiner letzten Beuge-Einheit sagt, damn, der Triple war gerade so gut, ich mache einfach einen 4er draus. Und du holst dich halt einen 3er und einen 4er PR. Ich schaue das Video an und denke so, ey, also ja, I respect the grind, man. Aber, ne?
Das habe ich so nicht reingeschrieben.
Das hat er schon mal gemacht, als wir Vierer gemacht haben. Er packt einfach einen Fünfer aus. Ich so, ja gut. Also ich kann es halt nicht haten, prinzipiell.
Hab mich verzählt. Sorry, hab mich verzählt.
Ja, das muss ich sagen, ist immer sehr lustig gewesen.
Ich muss auch sagen, deswegen mag ich dieses Modell, was hier Joe Stanek viel fährt, dass er sagt, okay, wir ballern den einen Block Triples, den einen Block Doubles, den einen Block Singles. Dann hat man nicht das Gefühl, man muss jede Block irgendwie sein Single überbieten wollen, sondern man kann einfach drei verschiedene PRs einfahren. Aber ich würde auch sagen, es ist wichtig, dass man nicht nur auf den Single guckt. Und deswegen will ich das hier auch ein bisschen verteidigen, meine Position, dass ich hier an meiner Bank rumwickeln will. Ich gucke mir auf jeden Fall nicht nur den Single an bei Athleten. Also ich gucke mir auch den Trend ein bisschen an, was Kona sagt. Können wir dann einen Trend feststellen, dass es langsam bergauf geht. Ich gucke mir Blockdurchschnitte an. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht nur den letzten Tag der letzten Woche anguckt, sondern wie war die erste Woche verglichen zu der ersten Woche im letzten Block, die zweite Woche in diesem Block verglichen zu der zweiten Woche im Vorblock. Wie war der Durchschnitt der Estimated 1RMs im Vergleich zum Vorblock? Und dann eine zweite Sache, die ich extrem wichtig finde, ist einfach sich die Backoffs angucken und alle Rap-Sets. Weil selbst wenn der Single stagniert, aber ich sehe, da ist ein kleiner PR, die Backoffs an dem Tag verbessern sich gerade stetig, dann sehe ich ja trotzdem, ist eine Art von Fortschritt da und dann dauert es ja meistens nur, bis der Single halt einfach nachzieht, ne?
Ja. Aber du würdest jetzt sagen, dass du das bei dir gar nicht verzeichnen kannst, oder?
Um auf mein konkretes Beispiel zurückzukommen, nee, also ich habe einen API-basierten Blog und da wurde da wurde jetzt die letzten drei Blöcke gar nichts geändert. Man muss dazu sagen, als ich jetzt Coaching angefangen habe, war das genau der Zeitpunkt, wo ich ja von dreimal Bankdrücken auf viermal zurückgekommen bin, weil ich meine Technik halt irgendwann wieder jetzt so umgestellt hatte, dass ich halt keine Schulterschmerzen hatte. Also ich musste damals Frequenz reduzieren und Singles reduzieren vor allen Dingen. Ich hatte nur noch ein Single pro Woche, weil einfach meine Schulter das nicht mehr mitgemacht hat. Dann hatte ich halt meine Technik umgestellt, hab gemerkt, jetzt ist halt die Bank krass besser. Also vom Feeling her, von der Range of Motion, vom Aussehen, von der Technik. Und hab auch gemerkt, ey, jetzt kann ich locker wieder viermal drücken, hab das dann auch super verkraftet. Und dann kam natürlich im ersten Block direkt mal so ein Boost. Ich bin auch so da ein bisschen stärker geworden mit dem 3-Tage-Modell. Und das hat das nochmal potenziert. Also ich habe dann halt direkt mal, weiß ich nicht, 5 Kilo auf alle Rap-Sets draufgehauen und auf meinen Single. Jetzt hatte ich aber dann 3 Blöcke jetzt mittlerweile, die alle genau gleich waren. Und ich jeden Tag, also klar, Woche 1 ein bisschen schwächer als Woche 4, aber wenn man die Blöcke dann vergleicht, mache ich eigentlich im Durchschnitt immer genau dieselben Backoffs, immer genau dieselben Singles und alle zur, ich habe ja einen Velocity-Tracker zur selben Geschwindigkeit. Also das ist auch schon relativ objektiv, dass ich jetzt sage, das war eine API 4, weil es sich einfach genauso schnell bewegt hat. Ja, und das ist immer so die Frage, ab wann sage ich dann, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal was ändern. Und es geht ja nicht darum, alles umzuwerfen, aber mach vielleicht mal einen Satz mehr. Im ersten Block habe ich ein bisschen overshootet, der hat besser funktioniert. Lass doch mal die API in den Backoffs ein bisschen anziehen, um eine API oder so. Also solche kleine Änderungen würde ich machen. Ich habe früher auch mal im Block Sachen geändert, wenn der sagt, der Tag performt gar nicht. Da bin ich mittlerweile weg und versuche wirklich, sich das erstmal ausspielen zu lassen. Die Frage ist auch, reicht ein Block? Wenn der jetzt sagt, hey, Tag 2 fühlt sich irgendwie immer schwach an, das ist der Secondary Day, wann würdet ihr da reagieren und sagen, wir haben uns das jetzt, weiß ich nicht, 5 Wochen angeguckt, ein Block, da kann man jetzt mal was versuchen zu ändern. Oder würdet ihr immer sagen, man sollte so 1, 2, 3 Blöcke ins Land gehen lassen?
Also für mich hängt es ein bisschen auch davon ab, wie überzeugt ich von dem Modell bin, was ich mit der Person gerade fahre und aus welcher Situation ich halt die Person hole. Ja, es ist natürlich super tricky und ich verstehe deine Frustration. Das ist jetzt der Coaching-Sprech, den ich hier anwende. Also ich verstehe, dass du frustriert bist, das ist alles doof, aber schau mal, du hast ja einen PR auf deinem letzten Wettkampf gedrückt und der war technisch jetzt nicht on fleek. Stell dir mal vor, was passiert, wenn deine Technik in den höheren Intensitäten noch gefestet ist, dann fliegen da auch 140. Ich nehme so eine apologetische Haltung gerade ein, das ist total wild. Ich bin so total Stefan Tag verteidigend.
Ekelhaft, um nicht zu sagen. Also für mich sind die Backoffs fast sogar noch wichtiger als die Singles. Wenn man 3 Blöcke nacheinander immer dieselben Backoffs macht und die nirgendwo steigern kann, ja, wäre das schon für mich ein Zeichen, dass man, es geht ja nicht darum, was umschmeißen muss, aber vielleicht mal einen Satz enden müsste. Vor allem, wenn der Athlet sagt, er ist immer fit, so an jedem Tag.
Ja, das ist eine Sache, da kann ich Maxi schon verstehen. Also, da hätte ich auf jeden Fall auch schon mal eher irgendeinen Change reingebracht. Und ich finde, manchmal ist ja auch nicht mal so das Problem dann an sich, dass vielleicht der Plan falsch geplant ist. Wenn ich Falk mit diesem Stanley Cup sehe, ich krieg komplett die Krise, ne? also der trinkt da aus einem rosa Stanley Cup. Das ist wirklich Autumn
Magenta. Hier
gegenüber sitzt. Magenta, okay, du Telekom-Supporter.
Ist das echt so ein Ding? Ich denke bei Stanley Cup immer so an, weiß ich nicht, Tour de France oder an so eine Nürburgring. So klingt das für mich immer. Stanley Cup.
Also der Stanley Cup, Freunde der Sonne, ist die wichtigste Eishockey-Trophäe, ja? Der NHL, wie ich nur damit mal sagen. So, das ist der einzig wahre Stanley Cup. Also, was ich sagen wollte, ich kann da Maxi halt schon in dem Moment verstehen. Und es kann natürlich auch einfach sein, dass es nicht am Programm selbst liegt, sondern
an dir.
Was Maxi auch so ein bisschen dann wahrscheinlich hat, ist dieses, Scheiße, jetzt muss ich den vierten Block als nächstes machen, ohne eine Änderung. Und ich weiß genau, da wird wieder genau dasselbe passieren. Und du gehst ja dann schon so ein bisschen mit diesem Mindset da rein. So, da, ich werde jetzt nicht viel krass steigern können. Es wird jetzt wieder irgendwie genau dieselben Werte und genau dieselben Velocities und so passieren. Dann ist dein Buy-in in den Block natürlich relativ gering.
Hä, was denkst du von mir? Ich gehe da rein, na gut, wenn der mir jetzt schon nochmal denselben Block geht, dann muss ich halt ehrenlos overshooten.
Ganz ehrlich, vielleicht ist es auch einfach das.
Ich wollte auch gerade sagen, mach mal den Matthias und baller einfach mal noch ein paar Raps drauf. So.
Dann erzwinge ich. Ja, du musst
ja, aber erzwingen.
Aber dann,
ja.
Aber dann denke ich mir wirklich so, was ist das denn die Erwartung?
Das ist doch eigentlich der Vorteil. Das ist doch der Vorteil an einem nicht periodisierten, also nicht so stark periodisierten Modell, wo man nur Kleinigkeiten ändert, wo man nicht jeden Block alles umwirft, dass man doch irgendwann sehen kann, funktioniert das Gerüst, müssen wir da was umstellen oder ist es jetzt langsam zu viel oder zu wenig Dosis, zu wenig Stress, also Stressor oder Reizanpassung. Ich denke mal, das ist doch die Frage, schmeiße ich alles um oder adde ich nur ein bisschen was? Ich fühle mich an den Tagen stark und die performen auch, aber wenn die nach drei Blöcken immer gleich performen, dann ist vielleicht der Punkt, wo man sagen muss, der Mikrozyklus funktioniert an sich, aber es ist einfach ein Tick zu wenig. Lass mal überall eine halbe API mehr machen. Lass mal den Single irgendwie eine API höher anfangen. Lass mal einen Satz irgendwo reinwerfen oder zwei. Das wäre so meine
Ja, also ich muss sagen, wenn man sich jetzt mal vergleicht, so in einem 4-Wochen-Block, 3x4, 12, Quick Math, ist halt schon auch ist halt auch schon eine ganz gut lange Zeit, ne? Ich meine, im Endeffekt sind es 3 Monate. Das ist ein Vierteljahr. Boy, ihr wisst gar nicht, dieses Meme mit diesen Zahlen und Formeln, ja, die gerade hier in meinem Kopf.
Beautiful Mind gerade bei
Koda. Ja, ehrlich. Das ist halt schon auch eine lange Zeit. Und wenn da halt irgendwie gar keine Veränderung, gar kein Change und so kommt, dann auf jeden Fall irgendwas zu ändern. Also irgendwas muss ja geändert werden. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, Maxi, wenn du einfach stabile 1000 Kalorien mehr isst, sieht die Sache ganz anders aus. Und diese Meinung vertrete ich hier auch mit absoluter Standfestigkeit. Aber
ich hab doch mein Eisbecher-Abo.
Ja, ganz ehrlich. Einfach mal so eine halbe Packung Cashews reinwerfen. Das ist okay. Da
laberst du jeden Abend hier so ein Bottich.
Ja, da hast
du den Ben & Jerry's vom Edeka. Das
macht auch keinen Spaß, sind wir mal ehrlich. Ben &
Jerry's. Das macht irgendwie ja, jeden Tag Eis essen, win-win.
Kona, du verstehst mich falsch. Ich mach das schon.
Du musst jeden Tag 2 essen.
So, das ist mein Mass-Gator-Shake.
Ja, also schwierig. Ist natürlich sehr abhängig vom Coach, was er sieht, ob er trotzdem Progress sieht. Im Falle vom Max R., der absolut
Poverty
nicht related ist mit Maximilian R. aus diesem Podcast, der ist ja auch bei einem anderen Coach, also Maxi ist ja bei Steven und der ist ja bei Stefan. würde ich wahrscheinlich auch einfach mal ganz ehrlich hingehen und fragen, so, was siehst du jetzt, was hat sich verbessert über so die letzten Wochen, über die letzten Blöcke, warum sagst du, wir ändern jetzt zum Beispiel nichts, weil im Endeffekt ist es ja auch immer dein gutes Recht, du willst ja auch ein bisschen was lernen, also manchmal denke ich mir das auch, Owen ist, glaube ich, mies abgefuckt von mir, weil ich ihn 1000 Sachen frage, aber er setzt sich dann trotzdem immer hin und schickt mir dann irgendwie so 5 Minuten Sprachnachrichten, wo er mir alles erklärt. Oder sagt, ja, okay, komm, lass mal ganz kurz noch eine halbe Stunde in den Call hoppen und dann erkläre ich dir nochmal das und das und das. Weil mich interessiert ja auch das Decision-Making und die Hintergründe, warum jetzt was wie ist. Also mein bestes Beispiel, wir haben jetzt im Endeffekt, würde ich mal sagen, so ein Meso abgeschlossen in meinem Fall. Das waren jetzt so 4 Blöcke und jetzt haben wir sehr viel umgestellt, das Layout von dem neuen Meso und ich denke mal, die nächsten Mikro-Cycles wird das jetzt auch erstmal so bleiben. ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen keine All-Time-PRs oder sonst was gemacht, aber das ist jetzt auch nicht, war jetzt ja auch gar nicht das Goal irgendwie davon, sondern ich habe so das Gefühl, wir sind wieder auf ein sehr gutes Level zurückgekommen. Ich wiege weniger als jetzt noch Anfang des Jahres, mache ungefähr vergleichbare Werte, muss aber sagen, es hat sich jetzt nicht krass was in den Singles getan, so wie wir es vorhin schon gesprochen haben. Also jetzt die Singles nur anzuschauen, wäre da einfach ein bisschen falsch in dem Moment. Aber ich weiß, okay, ich habe Power Squad PRs gemacht, ich habe ein paar Bank PRs gemacht, ich habe Conventional PRs gemacht, ich habe meiner Meinung nach wirklich sehr gut auch, was meine Assistenzen und so angeht, trainiert, sehr, sehr hart die trainiert. Und das sind alles so Sachen, die muss man auch damit einbeziehen. Und ja, deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, wie das neue Layout so ist. Da hat sich ziemlich viel geändert, also wirklich sehr viel geändert, wo ich jetzt auch dachte, okay, krass, es ist wirklich ein komplett neuer Meso. Also, ne, wenn wir ja von Makro-Meso und Mikro sprechen, für alle, die jetzt nicht in der Sportwissenschaft drin sind. Ich unterteile das sehr oft in für mich so ein Makro, zum Beispiel Off-Season oder In-Season-Phase, dass man das so ein bisschen unterteilt, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so mag, dieses, wir haben jetzt Off-Season, ist so ein das Größte als Überbegriff. Dann Meso sind so, finde ich jetzt zum Beispiel für mich meistens immer so ungefähr 3 bis 4 Trainingsblöcke, also das, was wir jetzt auch mit Maxi so besprochen haben. So vielleicht mit einem Layout, um einfach zu sehen, wie das läuft. Und Mikros sind natürlich dann ja ein Trainingsblock an sich.
Warte. Aber Mikro ist eigentlich eine Woche, oder? Und Meso ist ein Block. Block ist, glaube ich, Meso. Aber ist ja egal, wie es jeder nennt, ne?
Es kommt einfach drauf an, wie du es runterbrichst. Weil für mich ist dann eine Woche halt natürlich nochmal so die Training Days an sich. So breche ich das dann nochmal runter. Ich glaube, man muss dann mal einfach so ein bisschen definieren, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall finde ich aber, dass so ganz große Changes schon sinnvoll sind und sinnvoll sein können. Und vielleicht braucht Max R. auch mal einen ganz großen Change.
Zum Beispiel Coachwechsel.
Nee, gar nicht.
Was? aber ja, es ist schon schwierig, sowas auch immer richtig rauszufiltern, wann da der richtige Moment ist.
Ich würde abschließend, glaube ich, mal einen Punkt stark machen. Und zwar, wenn ein Trainee zu mir kommt nach 2 oder 3 Blöcken und sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht nichts vorwärts, ich würde gern was ändern, dann würde ich allein auf der Grundlage, egal ob ich jetzt denke, es ist wirklich super akut und wir müssen jetzt irgendwas ändern, würde ich mir diesen Wunsch zu Herzen nehmen und sagen, okay, du siehst das so, wir können gerne eine Kleinigkeit ändern, ich würde jetzt nicht das komplette Konstrukt verwerfen, sondern lass hier mal noch eine Kleinigkeit anpassen und dann schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Und ob sich dann tatsächlich...
Wie es wird.
Schauen wir mal. Ja, geil. Das Geile ist, wenn Max R. so Memes nicht versteht, dann macht er es einfach irgendwie. Und also auch in Berlin so geil. Immer wenn ich gesagt habe, naja, wir schauen mal, was rauskommt, Maxi dann immer so, ja, was rauskommt. Ja, dann würde ich auf der...
Ja, das ist genau das
Meme. Ja, das ist genau das Meme. Und dann würde ich genau auf der Grundlage einfach sagen, ja, dann lass uns was ändern, dann ändern wir was. Irgendwas, was ich denke, dass es so in den Rahmen passt, dessen, was ich mir sowieso schon vorgestellt habe, und dann haut das eigentlich schon hin.
Ja, geh ich mit. Also, ich finde wirklich, allein diese Aussage sollte dich zumindest als Coach so ein bisschen wachrütteln, um da vielleicht auch wenigstens ins Gespräch zu kommen mit deinem Athleten, ja, um dann zu sagen, okay, pass auf, ich habe mir das und das und das vorgestellt und ich finde auch, es geht in die und die und die Richtung, vielleicht nicht alles, aber der Großteil. Und deswegen denke ich, das ist auch das richtige Layout irgendwo. Man kann natürlich noch immer diskutieren und letztendlich willst du natürlich deinen Athleten so gut machen, wie es geht. Wenn du zu 100% überzeugt bist, dass das mit dem Layout geht, was du gerade fährst, ist es zwar cool, aber wenn dein Athlet halt null Buy-in hat, also null Vertrauen auch dem entgegenbringt, dann ist es auch völlig okay, so ein bisschen da was abzuändern, weil im Endeffekt tust du deinem Athleten was Gutes, du tust eurer Relationship was Gutes, weil dein Athlet merkt, okay, mein Coach geht wirklich auf das ein, was ich ihm sage, so als Feedback, und er möchte wirklich auch auf mich hören, und ich finde, das spielt halt einen riesigen Teil dazu, das trägt einen riesigen Teil dazu bei, dass man einfach zusammen eine langfristige Beziehung hat.
Falk hatte sich jetzt noch ein paar Korrekturen zur letzten Woche aufgeschrieben. Da bin ich auch ganz gespannt, was er jetzt zu erzählen hat.
Ganz, ganz genau. Und zwar hat sich die liebe Helena Mariella Decker bei mir gemeldet, ihres Zeichens Welt- und Europameisterin im zweifachen Sinne der 57er Juniorinnen, und war natürlich in Pilsen persönlich vor Ort, als sie dort Europameisterin geworden ist, und hat.
Und da war keiner, weil die waren alle
in
Litauen.
Die waren nämlich alle in Litauen. So.
Können wir bitte ganz kurz den Joke noch erklären, weil sonst denkt sich jeder, hä?
Eine sehr bekannte Powerlifting Apparel Marke mit dem deutschen Ableger hat auf Instagram gepostet, dass sie einen ihrer Athleten sehr viel Glück und Erfolg bei der Europameisterschaft in Litauen, litauische Flagge dahinter, wünschen.
Und das lassen wir natürlich nicht durchgehen. Einfach
genau,
so.
Und unser kritisches Adlerauge hat das natürlich direkt erkannt und darauf reagiert und versucht, das zu korrigieren und dazu geschrieben. Hoffen wir mal, dass der Bruder nicht nach Litauen geflogen ist. Auf jeden Fall hat sich Helena bei mir gemeldet, das habe ich euch noch nicht gesagt, und hat uns ein paar Hinweise gegeben, weil wir uns ja sehr über Ilaiko ausgelassen haben und über die Rutschigkeit des Teppichs. Und ich werde es, glaube ich, einfach mal kurz vorlesen. Helena, ich hoffe, das ist okay, aber ich denke schon. Zitat: Höre gerade euren Podcast, und bei der EM war der Rogue-Teppich, nicht Ilaiko. Und er war auch nicht rutschig aus meiner Sicht. Kann mir vorstellen, dass es am Babypuder von den Gruppen vorher lag. Was nicht besser ist, aber da kannst du als Hersteller auch nichts machen. Muss man fairerweise einräumen, ja, da hatten wir jetzt nicht so auf dem Schirm, und müsste man den Lift wahrscheinlich nochmal ein bisschen intensiver beobachten und analysieren. Ist natürlich völlig richtig. Und die Erfahrung, die ich mit dem Rogue-Teppich gemacht habe, war auch sehr, sehr positiv. Also Isa ist ja auch schon bei diversen Europameisterschaften gestartet, und da war der Teppich auch von Rogue, und der war extrem grippy. Deshalb kann man da natürlich nicht so viel ankreiden, aber ich glaube, der Teppich auf der Bayerischen Meisterschaft war von Ilaiko, und der war wirklich sehr rutschig. Deshalb ist die Grundlage, Ilaiko für den Teppich zu kritisieren, schon da. Das an diesem Beispiel Andorina Bouchou zu machen, offenbar nicht. Und da müssen wir so wissenschaftlich sein und das natürlich korrigieren.
Yeah. Das nehmen wir uns an.
Da geht es aber auch weniger drum, um wirklich objektive, sinnvolle Berichterstattung, sondern wir haten einfach ein bisschen Ilaiko-Teppiche.
Boah, das sieht nämlich aus. Also es war ja
Kona einfach based.
Also ich bin wirklich, ich bin komplett based, ist mir auch scheißegal. Also
das ist mir auch scheißegal.
Das ist mir wirklich scheißegal. Und biased. Weil, wenn du denkst. Nee, komm. Also, ja, das ist richtig so. Das Babypuder ist natürlich wirklich immer eine Sache von den Vorgruppen. Aber das ist natürlich auch schwierig, weil wenn so ein Teppich von Ilaiko pro Quadratmeter meine Wohnung in Wien kostet, ist natürlich ein bisschen kritischer, so ein Ding dann jeden Kaufpreis. Tag dreimal zu ersetzen. Kaufpreis.
Ja, ich wollte gerade irgendwas noch sagen. Achso, ja, wir können ja noch einen Player in die Diskussion werfen, und zwar hatte Andorina Bouchou ja auch Avances an. Kann ja sein, dass die dran schuld waren.
Naja, vielleicht lag es auch an ihr.
Vielleicht lag es auch einfach an ihr.
Müssen wir dann auch eingestehen, aber vielleicht ein bisschen.
Aber ja, also so viel erstmal dazu.
Ist ja niemand gezwungen, im Sumo zu heben.
So.
Im letzten Versuch hat es ja auch geklappt.
So sieht es nämlich aus. Helena hat auch noch was.
Gute Besserung auf jeden
addiert,
Fall.
Addiert, ja, gute Besserung von der Bird Gang. Andorina, wenn du das hörst, liebe Grüße. Helena hat auch nochmal ein anderes Thema angeschnitten und meinte, wie lustig, dass jetzt das Convi-Thema auch wieder aufgekommen ist, lol. Und das war ja das, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe, ne, dass Maxi ja schon so ein bisschen eher die Gegenposition eingenommen hat, als wir mit Helena drüber gesprochen haben. Und ich kann ja nicht mehr so richtig erinnern, ich habe die Folge zwar gestern gehört, aber du warst gestern dann ein bisschen, also in der gestrigen Folge ein bisschen, ja doch aufgeschlossener.
Also ich glaube, du framest mich hier nur.
Ich schäme dich.
Aber ich bin wirklich der letzte Mensch, der sagt, ich bin gegen ein Thema oder das grundsätzlich. Ich wiege eigentlich gerne Argumente ab und lasse mich auch sehr gerne überzeugen. Also es gibt viele Sachen, wo ich meine Meinung auch komplett geändert habe und ich finde das auch wichtig.
Ich wollte dich jetzt auch überhaupt nicht agitieren oder so.
Ach, zu spät.
Ich fand's
zu spät.
Freundschaft beendet.
Also ich finde, wie Maxi das vorhin auch schon gesagt hat, da bin ich nicht so, ich bin richtig based.
Das ist auch wichtig, leichter, wenn man so einmal eine Meinung hat, die nicht mal zu ändern, dann musst du ja alles ändern dauernd.
Da müsstest du ja alles hinterfragen und das ist viel mehr Aufwand, als einfach komplett wie so ein absoluter Holzkopf auf deiner Meinung zu beharren, weil
based. Dann schaffst du ja nie alles abzuarbeiten und dir eine Meinung zu einem zu formen. Wenn du dauernd
richtig,
änderst.
Richtig.
So, nee. Ist so, also alle die hier in diesem Buch mal reingelesen haben, was ich hier gerade in die Kamera halte, denen dürfte ja klar sein, dass wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Trainingsplanung einfach extrem frustrierend sein kann.
Da bin ich auch schon gespannt, wann wir das neue Pürzelbuch hier noch besprechen. Fand auch schon ein paar schöne Zitate.
Denke auch.
Irgendwas mit hier, der Coach ist der Spielemacher am Rand, der dann immer überblicken muss, das große Ganze sehen muss, nicht nur den Zweikampf, sondern das ganze Spiel.
Genau so sieht es aus. Der Mannschaftskapitän. Backend Deloads steht hier bei uns ganz, ganz dick auf der Liste schon seit ein paar Wochen und ich kann mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen und ich dachte mir, Maxi, du pitchst mir das jetzt einfach mal und dann reden wir drüber, ob das Sinn macht oder nicht.
Und dann entscheide ich, ob das Sinn macht oder nicht.
Dann entscheide ich hier, ob wir das besprechen.
ist eine Sache, die ich mal aus Versehen schon gemacht habe und danach habe ich auch bei Powerlifting noch ein Video drüber gesehen und gemerkt, das kennst du doch, das hast du doch genauso gemacht. Die Idee vom Backend Deload ist ein bisschen, dass man ein Wellenzyklusbasiertes Programm hat. Das heißt, nicht wirklich nochmal eine extra Deload-Woche einfügt, in der man jetzt, sagen wir mal, das Volumen halbiert und die Last sehr, sehr stark reduziert, sondern Wave-Loading ist ja, dass man vielleicht nicht zu stark oder zu schwer den Zyklus beendet und dann direkt wieder mit einer Intro-Woche einsteigen kann, wo die Intensität zwar geringer ist, jetzt nicht so gering, dass es eine extra Erholungswoche darstellt, sondern einfach wieder den leichten Einstieg zum nächsten Block. Der reiht sich quasi da relativ linear ein. Wenn der Athlet jetzt das nicht schaffen sollte, wäre die Frage, okay, wir machen einen kompletten Deload dazwischen eine Woche. Wenn der einfach wirklich so fertig ist nach jedem Block, egal wie leicht man den beendet, dass man sagt, wir machen Deloads, gibt es eine Alternative, und zwar Backend-Deloads. Und die Idee ist dahinter, dass man in der letzten Woche nach den sehr schweren Top-Sätzen einfach die Backoffs schon als Deload gestaltet oder leichter macht. Das heißt, nachdem die schwerste Leistung im Block, also die schweren Singles oder können ja auch von mir aus zwei Topsätze sein, gebracht sind, reduziert man danach die Deloads, vielleicht schmeißt man die Accessories raus. Ich mache es auch gerne so, wenn der Primary Day zuerst kommt und dann der Secondary Day in der letzten Woche, dass man überlegt, okay, jetzt müssen wir den Secondary Day nicht pushen, das ist ja wirklich eigentlich nur ein Vorbereitungstag, lass den als Deload benutzen und wirklich sehr, sehr leichter machen, um sehr frisch in den nächsten Block reinzustarten. Und ja, mir ist das aus Versehen schon passiert, weil ich einfach so nach meinem Single komplett durch war, dass ich dann nicht die Backoffs eigentlich noch steigern könnte, sondern dann auch mal gesagt habe, so ey, ich bin so fertig nach den beiden Topsets, ich lasse jetzt die Backoffs ausfallen für die letzte Woche. Das ist jetzt mein Deload und habe festgestellt, andere haben da quasi ein System schon draus gemacht. So Falk, sinnvoll oder nicht?
Ja, kann man diskutieren. Ist abgesegnet.
Da muss ich sagen, da fällt mir gerade auf, als du es so erklärt hast, ich habe es auch so ähnlich bei Owen, tatsächlich. Und zwar habe ich das jetzt wirklich auch mal so in den letzten Wochen gehabt, dass meine Backoffs ein bisschen leichter wurden. Ich hatte jetzt zum Beispiel immer, bei der Beuge war es immer so ein Single, dann irgendwie so ein 2x4 at 7. Und das ist dann immer leichter geworden mit so Cap Weights und auch die Assistenzen haben sich in der letzten Woche ein bisschen reduziert. Aber ich glaube, dass es war eher aus, ich nenne es mal, Recovery-Gründen, um am Primary gut zu performen. Also wie jetzt zum Beispiel die Hack Squat und Chest Press und solche Sachen sind dann ein bisschen rausgefallen oder zumindest weniger geworden.
Und die wären da vorgekommen in der letzten Woche.
Genau. Ich glaube, das ist aber eher so ein bisschen aus einer Art ich will es jetzt nicht Taper-Gründen nennen, ne, aber einfach um dann den Fokus wirklich jetzt nur auf die Performance in den SPD-Mainlift so zu legen. Wahrscheinlich war es eher so daraus. Aber ich muss sagen, ich finde das vom Prinzip her ganz cool, weil ich selbst plane auch eigentlich meistens kein Deload mehr. Also kein so, früher hat man ja immer zum Beispiel einen 4 Wochen gemacht und dann einen kleinen Deload hinten rangehangen zum Beispiel. Entweder mit reduziertem Volumen, weniger Intensität und allem drum und dran. Jetzt mache ich es aber wirklich eigentlich so, ich mache jetzt so 4-5 Wochen und dann nehme ich die erste Woche schon als eine Intro-Woche. Und da ist dann halt wirklich alles relativ, relativ leicht. Aber das klingt schon ganz interessant, was du sagst. Ist es dann so, dass du in der ersten Woche natürlich auch so Intro-Wochenmäßig einsteigst, aber dann prinzipiell ein bisschen schwerer, weil du ja dann so diese letzte Woche so ein bisschen als so eine Art Deload hast? Oder ändert sich dann da nichts direkt?
Nicht unbedingt. Also ich denke mal, es kommt auch darauf an, ob man das braucht und wie schwer der Block an sich war. Was ich halt immer oft mache in der Intro-Woche, auch um so die Leute psychologisch einmal ein bisschen zu entlasten und halt diesen fehlenden Deload, sag ich mal, auszugleichen, ist, dass ich oft so die schweren Accessories über einen Block in einen Satz abgezogen habe und vielleicht bei allen anderen Accessories mal eine Rep and Reserve mehr gemacht habe. Ne? So, das soll ein Satz ADL weniger, ein Satz Hackenschmidt weniger, überall eine Rep and Reserve mehr, dass der Athlet dann wirklich frisch in den Block reinstarten kann. Und die Idee davon ist dann eher, diese Reduktion nach hinten zu schieben in den Block, vor die schwersten Topsätze des Blocks, um halt so einen Taper-Effekt zu haben, wie du sagst, und halt auch um den schwereren Stimulus dieser schweren Topsätze auszugleichen. Und dann lässt man halt dafür vielleicht in der ersten Woche wieder die Accessories aufs normale Niveau hochsteigen. Also verschiebt es eigentlich nur. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn du zum Beispiel am Anfang der letzten Woche einen schweren Squat-Day hast, dass du dann halt vielleicht nicht danach noch deine Hex-Myth ballern musst oder deine Leg-Press und dann in die schwere Deadlift-Einheit am Ende der Woche vielleicht dann halt auch nochmal fresher reingehst.
Ja, ja.
Ich finde es auch ganz interessant. Ich habe es ja auch gerade eher so, dass ich einen Deload eher am Ende von so einem Mesozyklus mache. Also ich versuche eher Blöcke aneinander zu reihen, immer so 2, 3 und die Singles nicht, also je nach Typ, ne, wenn du jetzt eine sehr leichte Person hast, die jetzt nicht so super schwerer Lasten bewegt, dann kann man das natürlich jeden Block pushen, aber man kommt irgendwann an so ein Limit, wenn die Gewichte auch sehr, sehr hoch werden, dass ich finde, es macht Sinn, einen Block eher submaximal zu beenden und eher die Back-Offs zu pushen und dann vielleicht den nächsten Block oder den dritten Block dann wirklich die Singles mal zu pushen und ich glaube, danach macht auch ein Deload Sinn und in diesen anderen Phasen macht es vielleicht eher Sinn, so die Ermüdung zu regulieren, damit man nicht eine ganze Woche zwischenschieben muss, wo vielleicht dieses Momentum von den ansteigenden Singles über die Blöcke dann wieder so ein bisschen wegfällt und man es wieder neu aufbauen muss. Da finde ich es eigentlich ein ganz cooles Tool.
Klingt interessant, also klingt einleuchtend. Ich meine, es ist ja nur im Endeffekt eine andere Art, so ein bisschen einen Block abzuschließen und einen neuen Block anzufangen. Eine etwas so smootheren Transition, als jetzt so einen direkten Deload reinzuknallen. Klingt halt sehr valid auf jeden Fall, safe.
Ja, um mich auch nochmal ganz kurz zu Wort zu melden dazu. Ich habe die Erfahrung bei mir selbst natürlich auch schon gemacht, aber eher so autoregulativ. Mhm. Aus den Gründen, dass ich an irgendeinem Tag dann halt einfach total fried war und dann irgendwas weggelassen habe. Danach ist dann aber nicht direkt irgendwie eine neue Blockwoche losgegangen mit einer klassischen Week One, die dann schon auch mehr Fokus auf Leistung bringt, sondern dann also hat man dann halt geguckt, wie der individuelle Zustand aktuell ist und möglicherweise nach unten angepasst und dann möglicherweise doch noch einen Deload gemacht. Also ich habe es jetzt selber so noch nicht programmiert. Es klingt sinnvoll. Ich kann mir vorstellen, dass es ich versuche dann immer schon so einzuordnen, bei wem das funktionieren könnte. Ich denke, da gibt es ein paar bei mir, bei denen das gut klappen kann. Müsste ich halt ausprobieren. Also ansonsten habe ich da jetzt noch nicht so super viel Daten zu, aber das können wir ja an einer anderen Stelle auch gerne nochmal aufgreifen, wenn wir das ein bisschen konkreter in unsere Trainingsplanung mal mit eingebaut haben und möglicherweise hat es Früchte getragen.
Weil ihr jetzt gefragt habt, wie sieht denn so eine Woche 1 dann aus nach sowas? Also einfach als Verlängerung, also als Rückwärtsbewegung der anderen Wochen. Das heißt, wie die Woche 3 zu Woche 4 aussieht, sieht die Woche 2 zu Woche 3 aus und entsprechend ist dann die Woche 1 zu Woche 2. Also eigentlich ein linearer Abstieg, dass es halt einfach sich genau einreiht. Und ich denke, was daran cool ist und was ich ja gerne ein Freund von bin, ist, dass man einfach den Fatigue-Patterns der Athleten folgt, nicht den versucht, was aufzuzwingen, sondern zu gucken, was können die gut ab, was können die nicht gut ab. Und wenn man diesen Trend bemerkt, dass die Leute ihr hartes Topset rausknallen, vielleicht noch ein schweres Back auf zwei und dann aber sagen, ey, ich habe den Rest geskippt oder sagen, ey, ich habe mich jetzt wirklich durchgequält und nochmal versucht, in den Backoffs zu steigern oder die schwerste Woche reinzubringen, aber danach war halt überhaupt kein Dampf mehr da, noch irgendwas bei den ADLs zu machen und die habe ich dann super leicht gemacht. Ja. Wenn man sowas halt schon bemerkt, ne, und merken kann, ey, es macht keinen Sinn, die Backoffs oder die schweren Accessories in der letzten Woche zu pushen, hey, warum dann nicht folgen und dann lieber in Woche 1 schon wieder mehr Gas geben bei den Accessories.
Legitim.
Seid ihr so Leute, die...
Genau solche sind wir.
Solche, aber wirklich solche.
Ja, ganz solche.
Die, ich sag mal so, Assistenzen gleich behalten über einen Block, also so von Volumen, Intensität. Oder ist es dann so auch irgendwie jede Woche da so ein bisschen Progress und ein bisschen, also Progress sowieso, aber irgendwie irgendwas steigern, also RPI höher, Volumen höher, was auch immer.
Kommt bei mir auch sehr auf die Typen an, aber ich versuche meistens so eine Week One ein bisschen, oder Week Zero, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnen will, ein bisschen niedriger volumig anzufassen. Versuche dann halt so die Mainlifts schon stabil zu trainieren, aber ein bisschen Luft zu lassen, dass man über den Block halt auch nochmal einen Satz mit reinwerfen kann. Und die, also gleichsam auch RPI oder Gewicht, je nachdem, wie man es macht, erhöhen kann. Einfach, dass man da vielleicht sogar noch ein bisschen Progress rauskitzeln kann. Habt jetzt aber kein super festes System, das entwickelt sich halt immer mit der Arbeit an der Person.
Also ich steigere die nicht wirklich. Wie Falk jetzt schon sagt, so Woche 1 mache ich die mal so ein bisschen leichter oder nehme mal einen Satz raus. Jetzt versuche ich vielleicht das eher so ein bisschen am Ende vom Block zu legen, wenn es sich anbietet einfach und dann eher Woche 1 schon wieder normal zu lassen. Aber ich komme ja sowieso eher aus so einer, sag ich mal, statischen Richtung, dass ich so das Topset, klar, das steigere ich, vielleicht auch das Backoff, den Rest lasse ich von der RPI her relativ statisch. Da hat sich jetzt meine Herangehensweise auch ein bisschen geändert, dass ich die Backoffs manchmal mitsteigen lasse, also auch prozentisch basiert, dass ich quasi, ja, bei den Comp-Übungen quasi alles ein bisschen steigert über den Block, das Topset am meisten, das leichtere Topset und die Backoffs halt ein bisschen langsamer. Und ansonsten lasse ich alles relativ API-basiert gleich. Wenn dann, versuche natürlich, dass die Leute das weiter pushen und das kommt ja dann auch meistens, wenn die immer dieselbe API hitten, aber, weiß ich nicht, 2,5 Kilo mehr nehmen können oder eine Rep mehr. Das versuche ich schon, die Leute zu engagieren, quasi sich dazu steigern. Mhm. Aber erfahrungsgemäß haben die meisten Athleten meiner Meinung nach dann mehr Probleme, wenn die alles steigern müssen und dann in der letzten Woche einfach das zu viel ist und dann das Topset drunter leidet, was ich ja, oder die Mainlifts drunter leiden, die sich ja eigentlich steigern soll. Wie gesagt, sehr, sehr leichte Athleten, die jetzt nicht so riesen absolute Lasten bewegen, da kann man das, glaube ich, machen. Aber ich bin schon selbst beim Secondary Day, weil ich das jetzt halt so bei Performotion und bei PRS öfter gesehen habe, dass sie den ja auch pushen. PRS sagt ja ganz klar, hey, das kommt immer auf den Fall an. Habe ich das auch öfter mal probiert, also nicht nur den Main Day zu steigern, sondern auch die Variation in der API ansteigen zu lassen. Und ich bin da eigentlich öfter, also habe einen negativen Eindruck davon bekommen, als einen positiven. Meistens steigere ich den dann auch nur sehr langsam, den Secondary Day. Immer bei den meisten Leuten komme ich jetzt aber eigentlich dahin, den dann relativ statisch zu lassen. Also erste Woche ein bisschen leichter und dann lasse ich den immer zur gleichen API, so den Secondary Day und entsprechend halt auch die ganzen Accessories. Wie ist es bei dir, Kona?
Das ist voll interessant, weil ich mache das eigentlich genau anders. Ich pushe den Secondary eigentlich auch immer relativ konstant, meistens ein bisschen weniger und meistens schaut das eher dann so aus, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Topset, also irgendwie, keine Ahnung, erst ein Double und dann 3x4 zum Beispiel jetzt habe, dass ich dann weniger den Topset pushe, sondern mehr den Backoff, also dass zum Beispiel ein Topset at 7 und Backoff dann so at 7,5 ist, also dass da einfach nicht so der Topset im Fokus steht. Aber ich versuche da auch schon, oder nicht versuche, es ist wirklich so, dass ich da auch immer so einen konstanten Progress irgendwo drinne habe. Ich habe nämlich eigentlich bei fast allen das Gefühl, oder andersrum gesagt, ich habe bei niemandem so das Gefühl, dass es jetzt irgendwie passiert, dass dann der Primary zu krass davon beeinträchtigt ist, sondern eher so dieses Skill-Development eigentlich voll positiv ist und das eigentlich immer den Primary gut unterstützt. Aber das ist halt auch einfach so, weil ich es natürlich direkt so programme, dass der Primary unterstützt wird vom Secondary, so wie es ja eigentlich sein sollte. Ich habe es aber auch dann öfter mal, dass ich dann zum Beispiel irgendwie Load cappe bei Athleten, wo ich weiß, da wird's dann oftmals so ein kleiner PR-Hunt bei so Secondary-Sachen, die aber nicht einfach nicht wichtig sind. So, natürlich, mir ist es jetzt so prinzipiell egal, ob da jemand, keine Ahnung, 200 für 3 hebt oder 205 für 3 hebt. Ich weiß aber, wenn er jetzt 205 für 3 hebt, wird er sich halt minimal beschissener fühlen am Primary-Tag. Und das zieht sich dann so durch den Block. Das staut sich dann so ein bisschen an. Und dann ist es zwar geil, irgendwo ein PR zu haben, aber irgendwo merke ich dann, okay, da fehlt dann nach hinten raus immer was. Und dann gibt's halt so einen minimalen Weight Cap, immer so 200, 200, 2,5, dann vielleicht 205, dann vielleicht nochmal 205, je nachdem. Und dann läuft der Primary trotzdem. Also ist schon eigentlich auch wirklich immer eine konstante Progression dabei, ja.
Also ich handhab so, dass die API zwar gleich bleibt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Secondary Deadlift, ich habe dann oft halt Conventional Deadlift sehr, sehr leicht als zweite Einheit drin. Da gebe ich dann öfter mal Werte vor und versuche die aber auch immer ein Stück zu erhöhen, wenn ich merke, oh, jetzt ist doch die API nicht gleich geblieben, sondern ein bisschen schwerer, dann wiederhole ich vielleicht nochmal das Gewicht in der nächsten Woche. Wenn ich aber sehe, hey, die bleibt leicht, die API, oder ist wieder leichter geworden, dann versuche ich den immer nachzuziehen und tendenziell schon sich zu steigern vom Gewicht her. Aber von der API versuche ich es eher gleich zu lassen. Machst du das auch so, dass sich nur das Gewicht immer leicht steigert, oder versuchst du dann trotzdem nochmal die API auch hoch zu pushen?
Ich glaube, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Einfach dadurch, dass ich zum Beispiel so 0,5er RPE-Increases gebe, dann merke ich einfach, okay, das läuft sehr gut. Das beeinträchtigt jetzt den Primary nicht. Und gegen Ende von einem Block, so meistens dann in der letzten Woche, bleibt die RPE dann konstant. Dann kommt trotzdem meistens nochmal ein Weight-Increase so. Und das hat aber nie negative Auswirkungen. Meistens hat es, finde ich, immer so ein bisschen mehr eine Confidence-Auswirkung, dass du merkst, okay, hey, ich konnte gerade beim Secondary schon richtig gut was machen. Es war vielleicht knapp unter dem PR, vielleicht war es ein PR, ein Volumen-PR, was auch immer. Aber es war jetzt nicht super anstrengend oder super schwer, dann wird der Primary richtig gut laufen, statt dass du jetzt sagst, okay, du nimmst da richtig wenig Gewicht, dann gehst du auch mit dieser Einstellung rein, ja, ist ja eh wenig Gewicht, muss sich ja leicht bewegen, dann bewegt sich's aber schwer und du bist so, fuck, eigentlich hätte sich das ja ganz anders bewegen müssen gerade. Deswegen, ja, ich muss aber auch sagen, ich verkompliziere das da nicht so. Also ich habe mir schon echt voll oft überlegt, ja, ist das jetzt so der richtige Weg, ist es jetzt so das, was er braucht, aber ich finde, voll oft überdenkt man dieses ganze Fatigue-Modell so ein bisschen und denkt dann, ah, ja, das gibt ihm zu viel Fatigue. Ich glaube, wir alle sind so in Gewichtsbereichen, da macht es nicht mal so riesig krassen Unterschied, wenn einfach das Drumherum einfach wirklich spot on ist und passt.
Bitte zu ergänzen, wir reden jetzt nicht über Bank. Ich glaube, das kann man davon ausschließen.
Ja, ja, also es geht jetzt mehr um Heben und Beugen. Also Bank ist immer ganz was anderes, safe.
Ja, also ich beobachte schon manchmal, dass die Leute dann den zweiten zu sehr pushen und dann im Main Day fatigen. Weiß ich nicht. Pfeif, wie ist es bei dir?
Ja, gibt es. Und ist auch nicht mal unbedingt nur auf so Secondary Lifts bezogen, sondern auch, wir sprechen jetzt mal vom Heben kurz, RDLs. Shoutout an Sami, der seine RDLs richtig krass gepusht hat, die, ich glaube, 2 oder 3 Tage vor seinem SPD-Tag waren und dann am SPD-Tag komplett fatigued war und dann ab und zu mal hat Gewicht liegen lassen, einfach weil die Beinbeuger so fried waren. Und da mussten wir dann halt also ganz, ganz hart dran cutten und sagen, hier, pass auf, wir packen dir ein Weight Cap für deine RDLs rein, dass du die Deadlifts am Main-Tag jetzt nicht versemmelst. Das war dann so die Auswirkung davon. Ansonsten bin ich auch Fan davon, so Secondary Lifts ein bisschen starr zu halten. Kona, was möchtest du sagen?
Falk hat da schon was angesprochen. Ich finde, das ist immer eine Sache, auch vom, wie du gebaut bist für irgendwas. Ja. Also, wenn du jetzt wirklich keinen guten Deadlift-Build hast und pusht dann deine Beintage richtig hart und deine RDLs noch dazu und dann deine Hyper-Extensions und alles, dann ist natürlich die Chance ein bisschen höher einfach, dass der Primary nicht so gut läuft, weil du hast einfach nicht so viel Recovery-Möglichkeit und dann ist es wirklich eher wichtig, dass da der Primary hauptsächlich läuft. Wenn du jetzt aber wirklich einen absoluten Elite-Deadlift-Build zum Beispiel hast, dann kannst du da auch...
Das ist zum Beispiel wie ich.
Nein, es geht gar nicht um mich. Ich habe jetzt kein Elite-Deadlift-Build. Aber dann kannst du da einfach viel,
aber
viel
besser... Aber Grandmaster.
Wem willst du was vormachen, Kona? Als ob das durch Arbeit gekommen ist.
Nein, hallo. Also ich wurde geboren und 300 war schon safe.
Hast dich selbst aus dem Uterus gehoben.
Ja, ehrlich. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Danke, Maxi, ey.
Gern geschehen. Du hast der Falk unterbrochen, vielleicht hat der seinen Faden wiedergefunden.
Ja, ich hatte den die ganze Zeit in der Hand. Also, ich bin Fan davon, unter anderem auch die Supplemental Lifts ein bisschen starr zu halten, wenn ich den Eindruck habe, dass die Person eher dazu neigt, dann an den Tagen zu pushen, an denen sie jetzt nicht unbedingt pushen sollte und sich und den Fokus dann so ein bisschen verschiebt. So. Und deshalb kriegen einige von mir so an Secondary Deadlift Days halt einfach Fixed Weights, die dann den ganzen Block überbleiben. Und wenn die sich über den Block schneller bewegen, ist es gut. Und wenn nicht, kann man natürlich gucken, woran es liegt. Liegt es an der Ermüdung vom Vortag? Liegt es an der Ermüdung vom Main Day? Denn die bedingen ja auch die Secondary Days. Ne? Brauchen wir uns ja nichts vormachen. So, die Priming Days finden ja nicht nur vor einem Main Day statt, sondern auch danach. Und das muss man ein bisschen im Blick behalten. Kann man dann aber verkraften, weil man ja die Priorität auch nicht so sehr auf den Secondary oder Priming Day legt. Und nimmt das dann halt einfach in Kauf. Aber es gibt auch Occasions, bei denen es Sinn macht und Sinn gemacht hat, die Secondary und Priming Days zu pushen, weil man gemerkt hat, das wirkt sich sehr positiv auf einen Main Day oder einen Main Lift aus. Mhm. Und das ist bei mir tatsächlich häufiger eine Beuge der Fall gewesen. Also, dass dann Leute so Ascending Triples bekommen haben, die sie über den Block auch gesteigert haben. Zwar nicht unbedingt RPE-mäßig, aber gewichtsmäßig. Also Comp Squat, keine Variation oder so. Und die haben sich sehr gut ergänzt mit dem Main Squat Day. Hat bisher öfter schon sehr gut geklappt. Beim Heben habe ich das jetzt in der Art noch nicht so sehr beobachtet. Zumindest fällt es mir jetzt nicht konkret ein, bei wem das hätte passiert sein können. Da bin ich, würde ich sagen, bin ich eher dabei, Variationen mit reinzunehmen und nicht so sehr jeden Tag heben zu ballern. Ja, und bei Bank sowieso wie ein ganz anderes Thema, das haben wir aber schon gesagt.
Ich denke, man kann das ganz gut auch zusammenfassen in unserer Diskussion damals bei der Bank, bei den Banktagen, wann ist es ein Tertiary Day, wann wird es zu einem Secondary Day, wann wird der Secondary Day quasi zu einem Primary, den ich mehr pushe. Ich glaube, davon hängt es halt auch ab. Was kann der Athlet ab? Und würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich, wenn wir uns die Gewichte auf dem Papier angucken, wird es gar nicht so einen Unterschied machen, wie wir das jetzt mental angehen. Im Effekt ist wahrscheinlich dasselbe, weil wenn man jetzt auch einen Lift am Anfang des Blocks extrem deloaden muss und ihn dann langsam wieder normal performen lässt, dann wäre das ja auch eine Steigerung. Bei anderen Leuten, da kann man die wirklich mehr pushen, wie so einen zweiten starken Tag. Und ich denke, das muss man sich halt ein bisschen durch den Athleten ergeben lassen. Was gibt dieser Tag her? Ist es vielleicht nur eine leichte Assistenz, die da liegt, die man wirklich leicht lassen muss? Ist es vielleicht schon ein kleiner Tertiary Day, der den nächsten Tag vorbereiten soll? Ist es ein Secondary Day, wo man dann schon was Schweres machen kann, der aber auch eher vorbereitend ist, oder so ein zweiter schwerer Tag? Oder ist es halt genauso wie der Primary und man kann den Tag voll pushen? Ich glaube, so führt man halt dann auch einen zusätzlichen Tag ein, beziehungsweise wenn man halt nur zwei Tage hat, sieht man dann halt, welche Rolle nimmt dieser zweite Tag ein, und je nachdem entscheidet sich dann auch, wie man den pusht.
Und was euch natürlich auch richtig gepusht hat, war die Folge 49 des Podcasts. Nächste Woche mit der absoluten Jubiläumsfolge, leider ohne Falk. Vielleicht.
Ich versuche mir noch was einfallen zu lassen, vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dass wir nächste Woche zusammen aufnehmen können.
Mit meinem Jet Setter Live? Ja, Falk ist wirklich, der ist halt einfach Mr. International. Also Mr. Worldwide. Mr. Worldwide.
Geil. Der muss jetzt auch gleich los. Er muss gleich los, ne? Die 5 Uhren um und den Aktenkoffer in der Hand.
Ja, ganz schlimm.
Brille auf.
Ja, wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über wunderschöne 6-Sterne-Bewertungen auf Spotify. Und natürlich kommt auch mal wieder ein bisschen was in guter alter Eigenwerbung, Leute. Denn wir reden hier die ganze Zeit von Powerlifting, vom Coaching und Das ist natürlich ganz gut, dass wir drei Powerlifting-Coaches sind. Was für ein Zufall. Deshalb schreibt uns gerne an bei Fragen, Wünsche, Anregungen. Vielleicht einen möglichen Consultation-Call, wie man das in der Business-Welt nennt, in der sich Falk so begibt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Boah, Digga, ich bin wirklich der Überleitungskönig, ey. Ach du Scheiße.